Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Amen. Ich freue mich. Und jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, passt das auch mal einen anderen Satz. Aber ich dachte mal, klingt doch gut. Deckt alles ab. Amen. Okay, stell dir mal Folgendes vor. Du bist in Hamburg auf der Mole. Und du schaust ein Schiff an und dieses Schiff ist schlank und hat 4 Masten. Und der Kapitän tritt auf dich zu und sagt, schönes Schiff, gell? Und du sagst, ja, schöner Segler. Und dieser Kapitän sagt, das ist ein U-Boot. Und dann würdest du sagen, nö, das ist kein U-Boot. Dann würde dieser Kapitän fragen, woran hast du das gemerkt? Es taucht nicht. Ja? Oder stell dir vor, es walzt etwas durch den Dschungel und es ist groß und grau und hat solche Ohren. Und hat Beine so dick wie Baumstämme. Und kommt zu dir und stellt sich vor dir hin und sagt, ich bin ein Flamingo. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, du bist kein Flamingo. Und dann würde der Elefant sagen, woran hast du das jetzt gemerkt? Und du würdest sagen, du bist nicht pink. Okay? Ganz einfach. Warum sage ich das? Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, so bekommst du starken Glauben. Und ich werde dir 4 Sätze mitteilen, die dir helfen werden, die dir immens helfen werden in deinem geistlichen Wandel. Und der erste Satz ist schon mal der, dass du die Leute an ihren Früchten, beziehungsweise die Bäume an ihren Früchten erkennst. Wenn ein Kirschbaum zu dir kommt und sagt, ich bin ein Apfelbaum, dann sagst du, nö, das bist du nicht. Warum nicht? Weil deine Früchte dagegen sprechen. Na, wenn ein Schiff 4 Masten hat, dann ist es kein U-Boot. Woran sieht man das? Na, es taucht nicht. Und wenn du sagst, du bist ein Christ, aber man sieht es dir nicht an, du hast keine entsprechenden Werke, dann hast du auch keinen Glauben. Stimmt oder stimmt's? Also ich sage meine 4 Punkte gleich am Anfang, dann haben wir es hinter uns. Mein erster Punkt ist der Glaube ohne Werke ist tot, ist nutzlos. Glaube ohne Werke ist nichts wert. In anderen Worten, an ihren Früchten wirst du sie erkennen. Wenn jemand behauptet, er hat Glauben, aber sich nicht glaubensmäßig verhält, dann hat er keinen Glauben. Sag mal mit mir, deine Taten sprechen lauter als deine Worte. Manchmal kann ich deine Worte nicht hören, weil deine Taten so laut sprechen. Du sagst eine Sache, tust aber etwas anderes, passt nicht zusammen. Okay, wir gehen auf diese Punkte dann jeweils einzeln ein. Zweitens, ganz, ganz wichtiger Punkt, Glaube entsteht und wächst von selber. Du musst dich auch an einen Grashalm oder an eine Ähre auf dem Feld nicht hinstellen und musst die mit aller Mühe aus dem Boden ziehen. Du kannst ziehen, so viel du willst. Was du da machst, ist das Ding kaputt. Du musst einfach das Ganze wachsen lassen. Okay? Das sind alles wichtige Punkte. Ihr werdet das sehen, wenn ich die Beispiele bringe, dass das ganz, ganz wichtig ist. Denn viele, die empfinden, sie haben nicht genug Glauben. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt? Und wenn du dir das eingestehst, dann ist es nicht verkehrt. Dann ist es gut. Wenn du zu dir selber sagst, okay, gut, ich lese diese Verheißung im Wort Gottes, aber ich weiß in mir, ich merke in mir irgendwie keine Resonanz. Ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt wirklich glaube. Ich sehe es, ich lese es und mit meinem Verstand glaube ich es und bejahe es. Aber Verstandesglaube beantwortet deine Gebete nicht, sondern Herzensglaube. Der beantwortet deine Gebete, der hat die Kraft, deine Gebete zu beantworten. Wichtiger Punkt. Wie komme ich zu diesem Glauben? Jesus sagt was drüber. Er sagt, der wächst von selber. Du kannst dich also entspannen, du kannst zugeben, ich habe für diese oder jene Sache, für meine Heilung, für eine neue Arbeitsstelle oder was auch immer, keinen Glauben jetzt im Moment. Ist in Ordnung, du sagst, okay, gut. Aber dann sähst du das Wort Gottes in dich hinein, das zu diesem Problem spricht. Zum Beispiel Schriftstellen über Heilung oder über Versorgung und so weiter. Die liest du einfach, die bedenkst du, die denkst du durch und den Rest überlässt du dem Herrn. Und irgendwann wachst du morgens auf und bist gesund. Irgendwann wachst du morgens auf und es ruft jemand an und sagt, ja, ich habe gehört, Sie brauchen eine Arbeitsstelle, stimmt das noch? Und du sagst dann, ja, ich bräuchte einen Geschäftsführer. Und du stellst fest, du warst Verkäufer und jetzt sollst du dem seinen Laden führen. Wie kam es da jetzt dazu? Naja, dein Glaube hat produziert. Okay, wir schauen es noch genauer an. Ich habe es gerade gesagt. Dann noch was. Ein weiterer wichtiger Punkt ist folgender. Manchmal ist es so, dass die Segensblase über dir hängt. Okay? Und du streckst dich danach aus, aber du kommst nicht so ganz hin. Da hilft ein wenig Fasten und Gebet. Wenn du ein wenig Fasten und Beten tust, flutschen plötzlich viele Sachen viel besser. Und plötzlich kommt dein Durchbruch und wenn du dann deinen Durchbruch hast, dann ist alles gut. Amen. Und viertens, ganz, ganz wichtiger Punkt auch, der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Wir werden uns nachher anschauen, wie Leute Glauben hatten, aber keine Liebe und wie die gescheitert sind. Und wir werden sehen, wie jemand gerade anfängt, in Liebe zu wandeln, eher zaghaft. Kein Apostel, sondern eine Sünderin. Und wie Jesus die lobt und wie er die befördert und wie er die als direkt als ein Beispiel hinstellt. Das sind meine vier Punkte, okay? Erstens, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du behauptest, du bist ein Christ, aber dich nicht christlich verhältst, dann wird es nichts. Erstens. Zweitens, was war es? Zweite, der Glaube wächst von selber. Drittens, Fasten und Gebet hilft. Und viertens, du musst in Liebe wandeln. Und Liebe ist jetzt kein Gefühl, ihr Lieben, sondern Liebe ist eine nützliche Tat. Weißt du, dass Liebe sich natürlich in Gefühlen äußern kann, aber die sind überbewertet. Und die göttliche Liebe hat mit Gefühlen nicht so viel zu tun. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Denn du verzettelst dich, wenn du dich auf Gefühle einlässt, zu sehr. Die können lügen. Da gibt es einen Typen im 2. Samuel Kapitel 14, der heißt, Amnon heißt er. Der hat sich in seine Halbschwester Tamar verliebt. Unsterblich. Unsterblich. Der wäre beinahe für die gestorben vor Verlangen nach ihr. Dann hat er eine Situation herbeigeführt, in der er mit ihr allein war. Dann konnte er seine Liebe nicht mehr beherrschen und hat sie vergewaltigt. Weil das macht man ja, wenn man verliebt ist, nicht wahr? Ihr Bruder, ich muss fertig machen mit Amnon. Amnon war dann also fertig mit dieser Schandtat und plötzlich ist diese Liebe umgekippt in Hass. Und der Hass war größer als die Liebe, die er vorher hatte. Und er stößt sie raus und er sagt, hau ab, verschwinde. Vielleicht war sie doch nicht so, wie er gedacht hat. Das Fantasieprodukt in seinem Kopf war anders als die Person, die er dann vorfand. Aber Tamar hatte einen Bruder, der nichts vergessen hat. Und der sehr entschlussfreudig war und skrupellos. Und zwar war das ein Mann namens Absalom. Absalom hat später dafür gesorgt, dass Amnon stirbt. Der hat den Bruder umgebracht. Also Gefühle, wisst ihr, die können lügen. Der hat gedacht, dieser Amnon, dass er diese Frau liebt. In Wirklichkeit hat er sie nicht geliebt, sondern er hat Lust nach ihr gehabt. Er hat sie begehrt. Und nachdem er sie dann hatte, hat er sie weggeworfen wie ein gebrauchtes Taschentuch. Furchtbar. Die göttliche Liebe ist ganz anders. Okay, die Liebe Gottes sagt, was kann ich dir Gutes tun? Und dann tut sie das. Egal, wie du dann groß reagierst. Jesus ist für uns alle, für die gesamte Menschheit ans Kreuz gegangen. Und ich habe schon Leute furchtbar über Jesus lästern hören. Und ich sehe nicht tot umgefallen, weil Jesus nicht so ist. Okay, müssen wir uns noch drüber unterhalten. Lass mir ein wenig systematisch vorgehen. Ihr kennt die Schriftstelle natürlich. In Matthäus Kapitel 7, Vers 16, da heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jakobus sagt auch ein wichtiger Satz, ich sage diese, dass du dir die aufschreiben kannst, diese Schriftstellen. Jakobus Kapitel 2, Vers 20, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, das Wort eitel ist eigentlich das Wort für leer. Willst du aber erkennen, du leerer Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos im Sinn von tot ist? Du kannst behaupten, du hast Glauben, aber wenn du keinen hast, wenn deine Taten dagegen sprechen, dann hast du keinen echten Glauben. Und derjenige, der das am schärfsten formuliert, ist der Apostel Johannes. Im 1. Johannes Kapitel 4. Pass mal auf, was er da sagt. Er sagt in 4 und 5, also Kapitel 4, Vers 4 und 5, wer sagt, ich habe ihn erkannt, ich bin Christ, und hält seine Gebote nicht, tut also keine entsprechenden Werke, der ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe vollendet. Also wenn du entsprechende christliche Werke tust, dann ist okay. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also wenn du Christ bist und dich christlich verhältst, dann kannst du dir selber glauben und sagen, ja, ich bin es wirklich. Ansonsten machst du dir was vor. Du bist vielleicht christlich, aber kein Christ. Boom. Ja, lass das mal einsinken. Okay, und jetzt lass mich zum nächsten Punkt kommen. Der Glaube wächst von selber. In Lukas Kapitel 17 in Vers 5, da kommen die Apostel zu Jesus und sie sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Mehre uns, die haben gemerkt, dass sie mehr Glauben brauchen, dass sie hier mit Problemen zu tun haben, die ihnen zu schwer erscheinen. Hast du auch schon mit Problemen gehabt, also zu tun gehabt, die dir zu schwer erschienen sind? Ja, viele von uns haben das schon oft erlebt, aber sie haben dann auch erlebt, wie der Herr ihnen hilft. Und jetzt sagt Jesus eine legendäre und eine sehr, sehr beruhigende Antwort. Er sagt Folgendes. Er sagt, wenn ihr Glauben habt, wie ihr ein Senfkorn habt, so werdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sprechen und er wird euch gehorchen. Pflanzt sich ins Meer und er wird euch gehorchen. Und jetzt denken wir, wenn wir nur so viel Glauben wie ein Senfkorn haben, dann reicht es schon. Hier ist aber nicht die von der Größe des Glaubens die Rede, sondern von dem, was man mit einem Senfkorn macht. Was macht man mit einem Senfkorn? Man sät es. Man sät es auf einen guten Boden. Und was passiert dann mit dem Ding? Es fängt ganz von selber an zu wachsen. Also der Gärtner, der steckt den Samen in den Boden und dann geht er und macht was anderes. In der Zwischenzeit wächst das Ganze von selber. Und dann gibt Jesus ihnen noch einen Tipp. Er sagt, ihr müsst es so sehen, sagt Jesus. Wenn du einen Sklaven hast, wenn du einen Diener hast, dann sagst du dem, was er machen soll. Und der Diener, der macht es dann. So seid auch ihr. Alles, was ihr dann getan habt, was man euch aufträgt, das tut. Und wenn ihr es getan habt, dann sagt, oh, wir sind nutzlose Diener. Warum sagt Jesus das? Auf was will er raus? Er will, dass du auf Gott hörst als Christ und das tust, was er zu dir sagt. Wenn du Gott hörst und du von ihm einen Auftrag bekommst, du sollst dies oder jenes tun, dann liegt die Verantwortung, dass es gelingt oder nicht, nicht mehr bei dir. Stimmt das? Wenn dein Chef dir einen Auftrag gibt und er weiß, du kannst es und du tust es dann und aus irgendeinem Grund machst du zwar alles richtig, aber es klappt trotzdem nicht, dann bist du nicht schuldig, sondern dann macht es jemand anders. Andererseits ist es aber so, dass wenn dein Herr sieht, dass du tust, was du tun sollst, was macht er dann? Schaut er dann, wie du schwitzen tust und sagt, hoffentlich, ja, schafft er es? Nein, sondern er kommt und er gibt dir die entsprechende Kraft, er gibt dir die entsprechenden Mittel, er gibt dir alle Unterstützung, die du brauchst. Glaubst du das? So, von daher ist das dann aber wieder einfach. Viel zu viele von uns wollen Sachen von Gott, die er ihnen eigentlich nicht wirklich so verheißen hat. Sie wollen Sachen, die er bitten sie im Gebet, ohne ein Wort empfangen zu haben. Es ist nämlich wichtig, dass du, wie gesagt, von Gott gehört hast, dass er dir das, was du willst, geben will. Also wenn du ins Blaue hinein beten tust, einfach sagst, Herr, ich hätte gerne einen roten Porsche. Amen. Dann weiß ich nicht, ob du den bekommen wirst. Warum nicht? Weil Gott dir wahrscheinlich nicht den Auftrag gibt, im roten Porsche herumzufahren. Wozu willst du das? Da müsste man nochmal anfragen, warum du das willst. Was ist deine Motivation dahinter? Gut dazustehen vor den Mädels, hey, du bist verheiratet. Ja, okay, nun gut. Also, das Ding wächst von selber. Es ist eine wunderbare Sache. Wenn du das mal erlebst, dass es von selber geht, dann freust du dich. Wenn du siehst, wie jemand Jahr für Jahr depressiv oder Monat für Monat depressiv ist und du sagst dieser Person, pass mal auf, Jesus ist für dich gestorben. Er ist in dir, größer ist der Sieger in dir als der Debris, der in der Welt ist. Gott führt dich auf der Siegerstraße umher. Du kannst nicht verlieren, du bist mehr als ein Überwinder. Du sagst es diesen Leuten und sie sagen, und sie gehen genauso traurig wieder weg. Aber irgendwann ist es dann soweit, dass sie zu dir kommen und sagen, Pastor, die Depression ist weg. Es ist weg, es ist wahr. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war weg. Weg. Wisst ihr, was passiert ist? Der Same des Wortes Gottes ist in ihrem Herzen aufgewachsen und hat Frucht gebracht und plötzlich ist das Wunder passiert. Ganz ohne Gebet, ganz ohne Getue, ganz ohne Gemache. Weißt du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, sei so gut, bet für mich und ich bete für dich. Und dann gehst du zum Nächsten und sagst, sei so gut, bet du auch für mich. Dann hast du keinen Glauben gehabt an mein Gebet, weil sonst bräuchtest du ja das Gebet von dem anderen nicht auch noch. Bist du noch da? Leute, wir müssen Gebet ernst nehmen. Wir müssen diese Sachen ernst nehmen und nicht uns abgeben und so tun, wie das ein Kinderspiel wäre. Wenn wir das Ganze wie ein Kinderspiel behandeln, dann werden wir Kinder Gebetserhörungen bekommen. Wenn wir unsere eigenen Gebete aber ernst nehmen, dann rabbelt es im Karton. Dann passieren Sachen. Amen. Wichtige Sache vielleicht noch, Jesus sagt ja, wer glaubt, dass, also wenn du betest, dann musst du glauben, dass du empfangen hast. Und wenn du gebetet hast, aber noch nicht das Gefühl hast, empfangen zu haben, dann gesteh dir das ein und sag, okay, ich habe jetzt gebetet, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, so richtig in die Freude durchgedrungen bin ich noch nicht. Die Last ist noch nicht so richtig von mir abgefallen. Du trägst dich mit irgendeiner Beschwerde und willst, dass die weg ist. Du hast schon geboten, du hast schon gesagt, fahr aus von mir. Du hast schon dir selber die Hände aufgelegt oder irgendjemand anderen, die Hände auflegen lassen. Aber irgendwie ist es immer noch da. Und so richtig, dass du sagen kannst, jo, jetzt bin ich durch. Das kannst du nicht sagen. Okay, dann sei so ehrlich und sag das zu dir selber. Sag das, okay. Aber dann musst du loslegen und musst säen. Musst dich hinsetzen und musst Heilungsverheißungen absichtlich nachdenken drüber. Bist du da? Wichtig, das ist eine Disziplinsache. Und denk dran, größer ist der in dir ist, als der in der Welt ist. Größer ist der Heiler, der in dir ist, als die Krankheit, die in der Welt ist. Ich weiß, lass mir Folgendes vielleicht auch nur sagen. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Dass du in einer Situation, in einer Sache, großen Glauben haben kannst. Du bist also ein geborener Geschäftsmann und dir fällt es einfach zu. Du kannst es, du weißt es. Jeder kann Geschäfte machen. Ja, nee, weil du das kannst, sagst du das. Für dich ist das leicht, du hast das Maß des Glaubens. So, du bist also in diesen Dingen finanziell, geschäftlich erfolgreich, aber gleichzeitig bist du ständig krank. Da ist aus irgendeinem Grund dein Glaube unterentwickelt. Na ja, gut, was machst du dann? Du musst an deinem Glauben in dem Punkt arbeiten, an dem du Freiheit und Erhörung haben willst. Und dann musst du dich dann wirklich hinsetzen und drüber nachdenken, wie das ist und so weiter und dich danach ausstrecken. Mehr kannst du nicht machen. Du kannst keinen Glauben erzwingen, das geht nicht. Ja, das kannst du nicht, das kann ich nicht. Wir können uns so hinsetzen und können sagen, Herr, ich mache jetzt, was du vorgeschrieben hast. Ich sehe das jetzt halt in mein Herz hinein und dann will ich, Vater, dass das aufwächst. Herr, ich habe die Hoffnung, dass das wird mit mir. Und dann bejahst du das und bekennst es und irgendwann wird es dann schon. Und mal ganz ehrlich, auch wenn du nicht durchdringst und zum Herrn gehst, da bist du eben dann in seiner Hand. Okay, also mit ihm kannst du nicht wirklich verlieren, will ich sagen. Amen. Okay. Selbstdisziplin ohne kommst du nicht zur Gebetserhörung durch. Das ist ganz einfach so. Mach dir also in Zukunft keine Gedanken über die Größe deines Glaubens. Der Glaube wächst von selber. Das geht von selber. Sag mal, von selber. Das sollte dich entlasten. Das sollte dich entspannen. Du musst nicht mehr klammern. Du musst nicht mehr da sitzen und sagen, in seiner Striemen bin ich geheilt. Bin ich. Sondern du kannst dich ganz einfach hinsetzen und sagen, danke Herr. Ich bejahe dein Wort, ich bejahe es zumindest mit meinem Verstand und den Rest, Vater, dieses Entwickeln im Herzen, dieses Wachsen lassen, das magst du. Mehr kannst du nicht machen, du bist nur ein Mensch. Du kannst nur säen und die Saat natürlich dann auch bewässern. Und dann dürfst du halt bestimmte Dinge nicht mehr machen. Du dürfst zum Beispiel, wenn du eine Krankheit hast, nicht ständig am Internet hängen und deine Krankheitssymptome googeln und nachschauen, wie das jetzt weitergeht und jetzt wird es so schlimm und dann ist das Nächste. Und du nährst dann deinen Glauben, aber das ist ein Antiglaube. Das ist dann der Glaube an die Krankheit und an den Untergang. Schau dir viel lieber Zeugnisse an von Leuten, die auf dem Gebiet, auf dem du Erfolg haben willst, Erfolg hatten. So wächst dein Glaube. Amen. Und das Nächste ist, wenn du empfindest, wie schon gesagt, dass der Segen Ballon über dir hängt, aber er dringt nicht so richtig durch zu dir, dann kann es gut sein, dass du ein wenig fasten und beten tust, nur einen Tag, nur zwei Tage, vielleicht nur das Mittagessen mal ausfallen lässt. Und plötzlich, klick, dringst du durch zu einer Erhörung. Wisst ihr, das ist den Aposteln so gegangen, das heißt den Mitarbeitern in der Gemeinde in Antiochien. Wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 13. Dort gab's also legendäre, renommierte Lehrer, Pastoren, Propheten, zum Beispiel Barnabas und Paulus. Wer wird gern mal so eine Predigt von Barnabas hören oder von Paulus? Mai. Und dann kommen die zusammen, weil sie irgendwie merken sie, es ist was im Busch, es ist was. Dann treffen sie sich, die hauptamtlichen Mitarbeiter. Und sie dienen dem Herrn und beten. Das bedeutet, sie haben Lobpreis gemacht und haben gefastet, steht da. Sie dienten dem Herrn und fasteten. Sie haben gebetet und gefastet. Und als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Wann hat der Heilige Geist gesprochen? Vor dem Fasten und Beten? Nein, sondern als sie das gemacht haben. kam plötzlich die Information, ja, es war was im Busch, und zwar der Aposteldienst von Paulus und Barnabas. Sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Dann fasten sie gleich nochmal und beten nochmal, legen ihnen die Hände auf, senden sie aus und sie fahren los nach Zypern und sie rollen die Insel auf mit apostolischer Kraft, wie sie sie vorher so nicht hatten. So, dieser Aposteldienst, der war schon die ganze Zeit in der Luft, wisst ihr? Das war die nächste Stufe im Plan mit Paulus und mit Barnabas. Aber es ist nicht so richtig losgegangen, es ist nicht durchgedrungen. Aber als sie gefastet und gebetet haben, ist das letzte Hindernis noch gefallen und es ist losgegangen. Wahrscheinlich wäre es auch so losgegangen, aber es hätte länger gedauert, bis sie durchgedrungen sind. Manchmal hilft es. Ich habe noch andere Beispiele auf Lager, aber nicht die Zeit, euch die mitzuteilen. Manchmal ist es so, dass du einfach durch einen Tag Fasten und Gebet durchdringst. Ich bin mir sogar sicher, ich bin mir absolut sicher, dass der ein oder andere hier ist und du betest schon so und so lang für eine bestimmte Sache und es tut sich einfach nichts. Mein Vorschlag zur Güte, bet mal und fast mal einen Tag oder zwei oder maximal drei, mehr nicht. Und schau, was passiert. Es kann sein, dass plötzlich aus dem Teufel die Luft rausgeht, aus diesen Hindernissen die Luft rausgeht, dass plötzlich Türen aufgehen, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Mach das ruhig mal, probier das ruhig mal aus. Du brauchst ja natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit für diese Angelegenheiten. Schon klar, aber ich rede ja zu ernsthaften Leuten. Amen. Gut, und das nächste ist, der Glaube wird durch Liebe wirksam. Noch einmal, Liebe besteht darin, dass du was Nützliches tust. In Galater Kapitel 5, Vers 6 heißt es, dort steht geschrieben, der Glaube wird durch Liebe wirksam. Also du kannst eigentlich allen Glauben der Welt haben, aber der wird durch Liebe wirksam. Wenn du also in Sünde lebst, wenn du mit einem schlechten Gewissen lebst, dann ist deine Glaubenstür, deine Gebetserhörungstür zu. Du musst erst dein Gewissen reinigen. Du musst erst nachschauen, Herr, okay, gut, die Sache, in der du zu mir sprichst, die mir auf dem Herzen liegt, die ignoriere ich jetzt nicht länger, sondern vergib mir, ich will es in Zukunft nicht mehr machen. Wenn du so vorgehst, gehen Türen auf, ansonsten bleiben sie zu. Na, denn du liebst Gott dadurch, dass er deine Sünden lässt. Und du liebst deine Mitmenschen dadurch, dass du ihnen was Nützliches tust. Es gab eine Frau in Lukas Kapitel 7, ab Vers 36. Es war eine Sünderin, eine Prostituierte. Gab es damals und sie war eine. Und damals war Jesus sehr bekannt schon und ein Pharisäer namens Simon hat ihn in sein Haus eingeladen. Aber Jesus war umstritten. Und wenn du umstritten bist, dann sind die Leute nicht so freundlich zu dir, wie wenn du unumstritten bist. Und so hat er Simon den eingeladen, aber er hat Jesus kein Wasser gegeben, um sich die Füße zu waschen. Er hat ihm nicht das Haupt gesalbt, wie man das halt so macht, wisst ihr, wenn man einen geehrten Gast bekommt seinerzeit. Er hat ihm also keine besondere Vorzugsbehandlung angedeihen lassen, dieser Simon, unserem Herrn Jesus. Aber er hat ihm was zu essen gegeben. Und haben sie sich also zu Tisch gelegt. Damals saßen die nicht, sondern die lagen zu Tisch. Ich finde es eher umständlich, aber so war es damals halt. Die lagen also zu Tisch und haben dann gespeist. Und plötzlich kommt eine Frau hinter Jesus an. Und sie ist emotional sehr, sehr bewegt. Und sie fängt an zu weinen. Und sie weint auf die Füße Jesu. Und sie wischt die Tränen ab und den Staub, den die Tränen befeuchtet haben, und macht seine Füße sauber mit ihren Tränen. Weil sie das im Herzen geschmerzt hat, dass dieser Pharisäer, dieser Stinker, Jesus nicht einmal die Ehre gegeben hat, ihm die Füße zu waschen oder waschen zu lassen von irgendeinem Diener. Macht's halt sie. Was macht die Frau? Sie hat hier einen Liebesversuch gestartet. Sie will Jesus was Gutes tun. Sie will ihm zeigen, dass ihr was an ihm liegt. Wie sollte das anders machen? Sie hat in einer Predigt zugehört und sie hat zugehört, wie Jesus zur Buße aufruft und es ist ihr durchs Herz gegangen und sie hat sich bekehrt. Sie hat beschlossen, Jesus ist der Messias, ich erkenne es im Herzen. Ich folge jetzt ihm nach. Ich mache jetzt Schluss mit diesem meinem Lebensstil. Aber sie war ganz frisch, ja, in dieser Sache. So, sie war also bekehrt und sie hat gedacht, was kann ich jetzt dem Herrn was Gutes tun? Schau, ihr Glaube bringt Frucht. Merkst du das? Es war eine zaghafte Frucht, Aber es ist eine Frucht. Sie verhält sich nächstenliebemäßig, sie verhält sich christlich. Im Gegensatz zu unserem Simon, der verhält sich nicht besonders fromm. Und dann salbt sie seine Füße auch noch. Und alle, die das sehen, die Pharisäer und Schriftgelehrten und auch dieser Simon, die sehen das und denken sich, puh, wenn der ein Prophet ist, dann muss er doch wissen, was das für eine Frau ist. Dann lässt er sich von der anfassen. Brrr. Was mich zu einer Frage bringt. Wie schafft es eine Prostituierte ungehindert in das Haus von diesem Simon? Ich habe da so eine Antwort im Hinterkopf. Es kann sein, dass die nicht das erste Mal da war. Dass sich dieser Simon vielleicht oder andere Pharisäer durchaus von der haben anfassen lassen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Oh nein, bleib weg von mir. Aber Jesus war da ganz anders. Jesus hat sich von der vollweinen lassen. Und dann, als Jesus merkt, mit was für gerümpften Nasen, mit was für einem Richtgeist, mit was für einem unheiligen Richtgeist, die über diese Frau denken, sagt er was. Jesus sagt manchmal was. Zu den unpassendsten Momenten sagt er was. Und er sagt, Simon, ich habe dir was zu sagen. Jesus fällt also nicht mit der Tür ins Haus. Er fällt nicht mit der Korrektur ins Haus, sondern er sagt, ich habe da was zu sagen. Jetzt kann Simon sagen, Herr, lass stecken. Ist fertig und dann gehst du. Hätte er machen können. Hat er aber nicht. Er hat den Fehler gemacht. Er hat gesagt, Herr, sag an. Und dann hat Jesus gesagt, pass mal auf. Ein reicher Mann, der hatte zwei Schuldner. Der eine hat ihm viel geschuldet, der andere wenig. Weil sie beide nicht zahlen konnten, hat er es beiden erlassen. Wer von beiden würde ihn mehr lieben? Und Simon, der Blitzdenker, sagt, ja, der, dem er mehr vergeben hat. Und Jesus sagt, exakt genau richtig, du hast es verstanden. Schau, diese Frau, große Sünderin, sie ist gekommen und hat meine Füße gewaschen mit ihren Tränen, sie hat mich gesalbt und alles, sie hat mir alles angetan, was du nicht gemacht hast. Du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Schon mal erstes, du hast meinen Haupt nicht gesalbt, du hast mir keine Gastbehandlung zuteilwerden lassen, sondern du hast mich behandelt wie jeden anderen auch. Und wenn du Jesus behandelst wie jeden anderen auch, dann ist es nicht besonders christlich. Diese Frau aber, sagt Jesus, die hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und sie hat meine Füße gesalbt. Mein Haupt hat sie sich nicht salben trauen, sie salbt meine Füße. Merkst du den Unterschied? Sie wandelt in Liebe, du nicht. Sie bekommt Vergebung von Gott und bei dir, müssen wir mal schauen. Sie liebt viel, sagt Jesus. Deswegen wird ihr ihre viele Schuld vergeben. Jesus sagt zu ihr, geh hin. Ja? Deine Sünden sind dir vergeben. Ich finde es wunderbar, ich finde es fantastisch. Wenn du also in Nächstenliebe wandelst, dann reinigt der Herr dich von deinen Sünden. Das lese ich daraus heraus. Denn sie saß ja nicht vor Jesus, sondern hat gesagt, vergib mir. Es hat er gesagt, ich vergebe dir. Merkst du das? So Jesus sieht also, wenn du dich christenmäßig verhältst, wenn du gute Taten tust, auf der Höhe deiner Gotteserkenntnis lebst, dann reinigt er dich von jeder Sünde ganz automatisch. Dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Ich finde es ungemein entspannend. Ich muss nicht ständig rumlaufen und mir denken, Mensch, ist der Herr einverstanden mit mir? Ist er einverstanden? So, ich verhalte mich einfach christenmäßig und dann ist alles in Butter. Da, 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 da. Wichtiger Punkt. Also pass auf, diese Frau, die hat ruiniert, Ehenfamilien hat sie ruiniert. Sie hat mit ihrem Lebensstil, mit ihrem unmoralischen Lebensstil Gott entehrt und zum moralischen Verfall in der Gesellschaft beigetragen. Hat sie alles gemacht. Sie hat vermutlich Geschlechtskrankheiten übertragen. Hat sie wahrscheinlich gemacht. Sie hat Lustmolche arm gemacht. Sie ist verurteilungswürdig, aber Jesus vergibt ihr. In Lukas 7, 47 sagt Jesus, ich vergebe dir. Schon im Bußwilligen wurde das Gericht bereits vollzogen. Den Satz kannst du dir mal merken und drüber nachdenken. Bei Simon, der war selbstgerecht, der hat Jesus nicht mit Zuvorkommenheit behandelt und der hat den Messias nicht als solchen erkannt, weil er keinen Erlöser gebraucht hat, der war ja schon recht gerecht, mindestens so gerecht wie Jesus. Und bedauerlich, dass es bei dem so war. Okay, jetzt ganz kurz noch. Leute, die Glauben hatten, aber keine Liebe. Judas hatte einen Aposteldienst. Hat Zeichen, Wunder, mächtige Taten getan. Hat Jesus gehört. war fantastisch drauf, hat sich aber nie getrennt von seiner Geldliebe. Er war derjenige, der die Kasse hatte. Und er hat genommen, was eingelegt wurde. Siehst du, der Typ ist schizophren gewesen. Einerseits Apostel, andererseits habgierig. Und der Herr sagt, du musst dich entscheiden. Entweder ich oder der Mammon. Entweder ich oder die Welt. Du kannst nicht auf dem Zaun reiten, das tut weh. Es ist nicht gut. Und wenn du in der Sünde bleibst, lang genug, wirst du abfallen vom Herrn. Wirst du das Reich Gottes nicht erben. Das ist eine ernste Sache. Judas hat das Reich Gottes nicht ererbt. Im Gegenteil. Der ist vom Herrn abgefallen, hat zum Schluss nicht mehr an die Vergebung geglaubt und ist völlig gescheitert. Saul war ein anderer Kandidat. Ein von Gott eingesetzter und gesalbter König. Mit großen Erfolgen. Der hat zum Schluss die Macht so sehr geliebt, dass er loyale Mitarbeiter verfolgt hat. Ist doch furchtbar. Na, der ist auch gescheitert. Auf dem Schlachtfeld, auf dem er den Sieg erringen hätte sollen, hat er verloren, ist er gestorben. Andererseits David, der sich nie um den Thron beworben hat, der Thron kam zu ihm. Der musste da gar nicht groß was tun. Der hat seinerzeit den Helden von Gad, nämlich Goliath, besiegt. Wisst ihr, wer zu den Helden von David gehört hat, die zu ihm bis zum Schluss gehalten haben? Männer von Gad. Philister haben sich zum Gott Israels bekehrt und haben dann David gedient, obwohl sie aus der Heimatstadt von Goliath waren. Das musst du dir mal vorstellen. Der hat die nicht als seine Gegner betrachtet, sondern als seine loyalen Mitarbeiter. Also, wenn du das kannst, solche Erzfeinde wie die Leute von Gad zu deinen Freunden zu machen, die dich bis zum Schluss verteidigen, dann hast du was richtig gemacht. David ist ja auch nicht gescheitert. David hat gewonnen. Saul ist gescheitert. Eine dritte Person vielleicht noch, Salomo. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Salomo hat sehr, sehr gut begonnen. Er war der Geliebte des Herrn. Der Herr war mit ihm. Er hat ihn zum weisesten Menschen und auch zu einem der reichsten Menschen aller Zeiten gemacht. Wunderbar. Aber irgendwann hat sich der ablenken lassen von den schönen Frauen mit den schönen Rundungen. Okay? Und die haben ihn dann dazu überredet, naja, in die Welt zurückzufallen, fremden Göttern zu dienen. Und dann ist er leider auch gescheitert. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, das merken wir uns. Amen. Okay, aber jetzt lass mich zum Schluss noch auf eine Begebenheit eingehen, in der wir alle diese Prinzipien, die wir bis jetzt angeschaut haben, zusammen sehen. Das ist exemplarisch, da lernen wir was davon. Ich sage meine vier Punkte noch einmal. Okay, falls du jetzt erst irgendwie einschaltest oder dabei bist oder es dir noch mal gern hören würdest. Erstens, der Glaube ohne Werke ist tot. Zweitens, der Glaube wächst von selber. Drittens, Gebet und Fasten hilft. Und der Glaube wird durch Liebe wirksam. Und jetzt schauen wir uns das an. In 2. Chronik, Kapitel 20, da ist der gute König Josaphat unterwegs. Und Boten kommen zu ihm und sagen, von jenseits des Meeres, also des Totenmeeres, da kommen Moabiter und Ammoniter und Meoniter und die sind bewaffnet bis an die Zähne. Und du sollst mal denen ihren Kampfgesang hören, da graust es dir, da stehen dir die Haare zu Berge, so gruselig ist das. Und Josaphat denkt sich, oh, 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 oh. Und sein Herz beginnt zu sinken. Und ganz Israel kriegt es mit, wir werden bedroht. Oder ganz Juda, das südliche Königreich, wir werden bedroht. Und Josaphat zählt seine Soldaten, 1, 2, 3. Und dann denkt er an die Feinde, 1 Armee, 2 Armeen, 3 Armeen. Er hat ein Problem, das er nicht lösen kann. Was macht er jetzt? Er hat keine andere Wahl, er muss sich auf Gott werfen. Da heißt, und er setzte in seinem Herzen fest, das Angesicht des Herrn zu suchen. Weißt du, oft sind wir nicht in der Laune, den Herrn zu suchen. Aber wenn das Problem existenziell genug ist, dann hast du plötzlich große Lust, den Herrn zu suchen. Es geht dann ganz von selber. Du hast dann plötzlich größte Lust. Warum? Weil er die einzige Tür ist, die dir noch geblieben ist. Ganz Israel erkennt es. Wir sind ihnen hoffnungslos unterlegen. Und dann ruft er ein Fasten aus. Ist doch interessant. Und er geht in den Tempel, in den neuen Vorhof und er betet dort. Also er hat ein unlösbares Problem und die erste Reaktion ist, er wird völlig nüchtern, er schaltet den Fernseher aus, er geht nicht in den Harem, er studiert auch sonst nichts irgendwie, was ihn interessieren würde, sondern er konzentriert sich aufs Wesentliche. Sag mal mit mir, konzentrier dich aufs Wesentliche. Das macht er und das ist jetzt der Herr. Und er geht in den Tempel, dorthin, wo er hingehen darf, Weil da gibt es ja noch die Priestervorhöfe und die anderen Vorhöfe, in denen niemand mehr sein darf. Er geht dorthin, er geht so nah hin, wie er darf, in den Tempel, wo Gott wohnt. Wo Mose gesagt hat, die Augen des Herrn ruhen auf diesem Ort Tag und Nacht, vom Jahresanfang bis Jahresende. Und dort wirft er sich vom Herrn nieder und dann betet er. Und er sagt aber nicht, oh Gott hilf, oh mach, macht er nicht. Klingt vielleicht gut, da könnte man dann in Rhythmen ausbrechen, ja, aber das macht er nicht. Denn er ist ein ernsthafter Beter und kein emotionaler Beter. Er geht hin und sagt, Herr, als Israel aus Ägypten zog und einen Umweg gemacht hat und dann durch die Gebiete von Ammon und Moab zog, um nach Israel zu kommen, da hast du uns nicht erlaubt, Moab oder Ammon zu bekriegen und zu besiegen. Du hast gesagt, haltet Frieden mit denen. Ich werde dir, Israel, von diesen Ländern keinen Fußbreit geben. Und Herr, wir haben nicht gekämpft, wir sind durchgegangen. Und die jetzt, Herr, die wir seinerzeit aufgrund deines Wortes verschont haben, die kommen jetzt und greifen uns an. Wir waren friedlich, sie sind jetzt kriegerisch. Wir haben Frieden gewollt und sie greifen jetzt uns an, an dem Ort, an den du uns gebracht hast, den du uns geschenkt hast. Merkt ihr etwas? Die beten das Wort Gottes. Die schauen, was sagt das Wort Gottes über diese Situation? Sie finden es raus und dann sprechen sie diese Worte vom Herrn, macht der König selber. Schau, als sie sehen, dass der König ernsthaft ist, ist das ganze Volk ernsthaft bei der Sache. Leiter sind wichtig. Als Israel schlechte Leiter hatte, ging das ganze Land im Bach runter. Als es gute Könige hatte, wie jetzt diesen Josaphat, da ging es aufwärts. Obwohl sie Probleme hatten, die sie nicht hätten lösen können, ohne Gott. Da haben wir einen, der alles richtig macht. Eigentlich müsste der doch jetzt auf Rosen gebettet sein. Aber es gibt noch böse Kräfte da draußen in der Welt, die halt dich angreifen. Und wenn du vollkommen lebst, im totalen Willen Gottes, so wie Jesus, wirst du trotzdem angegriffen. Denk dran, Jesus haben sie massakriert, wenn sie es mit dir auch versuchen. An Jesus haben sie sich die Zähne ausgebissen, werden sie sich an dir auch die Zähne ausbeißen. So beten sie jetzt also. Und jetzt haben sie fertig gebetet. Und jetzt fasten sie. Und es passiert jetzt nicht gleich etwas. Was muss jetzt als nächste Stufe kommen? Sie haben das Wort Gottes gesät. Herr, du hast uns seinerzeit Befreiung gegeben. Wir sind in deinem Willen. Wir sind an dem Ort, den du uns gegeben hast. Und jetzt muss der Herr irgendwie reagieren. Jetzt muss irgendwie ein Wort vom Herrn kommen. Jetzt muss irgendwie ein Impuls von Gott kommen. Und wenn der nicht kommt, dann wartest du. Und so warten sie. Und sie warten, und sie warten. Und der Feind kommt immer näher. Jetzt ist der Feind schon bei En-Gedi. Und es ist nicht mehr gar so weit weg. Es ist schon auf der israelischen Seite des Toten Meeres. Herr, es wird langsam knapp. Und dann passiert was? Dann passiert es. Auf Jehiel kommt plötzlich der Geist Gottes. Wer war dieser Jehiel? Es war der Sohn von dem und dem und dem. Einer der Leviten, einer aus der Familie von Asaf. Asaf war ein Psalmschreiber. Asaf war ein Lobpreiser. Pass auf. Dieser Mann war nicht irgendwer. Dieser Mann, Jehiel, durch den das Wort Gottes jetzt kommt, ist einer, der Lobpreis macht und der den Geist des Glaubens transportiert, der den Geist des Glaubens hat. Wisst ihr, es gibt Bedenkenträger. Es gibt Leute, die furchtbare Angst haben. Und dann gibt es Leute, die den Geist des Glaubens haben. Und von denen willst du hören. Wenn du also Prediger hörst, dann sei es gut. Hör welche, die den Geist des Glaubens transportieren, die Gebetserhörungen haben. Und nicht nur solche, die Tod und Verdammnis und Endzeitkatastrophen predigen. Denn ich sage dir mal eins, du hast zum Schluss schlechte Laune. Schläfst vielleicht sogar schlecht. Aufgrund von diesen ganzen Hiobsbotschaften, die du da hörst. Aber ich sage dir mal eins, er ist auf dem Thron und du bist sein Kind. Es ist eine gute Nachricht genug, um dich wieder umzustimmen und gut zu stimmen. Also, wenn du gewohnheitsmäßig etwas hören willst, dann hör dir Leute an, die dir die gute Nachricht bringen. Die gute Evangelion, gute Nachricht, gutes Wort, die den Geist des Glaubens transportieren. Die sagen, hey, du packst es, du schaffst es, du kannst es, Gott ist mit dir. Also, hör nicht jeden an, der eine Weissagung bringt, sondern der Mann war einer, von dem er das Wort übernehmen hat können, dem er glauben hat können, der bewährt war, der eine bekannte Größe war. Das war nicht Hinz und Kunz, der plötzlich aufgesprochen hat, weil die gibt es ja auch. Ein Prophet, der dir eine E-Mail schickt. Gibt's alles. Der Mann war auf jeden Fall, den hat man gekannt. Man wusste, ah ja, der hört von Gott. Der hat schon mal geweissagt und es ist passiert. Der ist eine berechenbare Größe. Und der sagt dann, fürchtet euch nicht, Israel, denn der Kampf ist nicht euer, sondern der Kampf ist meiner, des Herrn. Ihr werdet den Sieg Gottes sehen, müsst aber selber nicht kämpfen. Freut euch drüber und geht ihnen entgegen in diese und jene Gegend, denn dort kommen sie herauf. Also die feindlichen Armeen. Und die Reaktion des Königs und des Volkes ist jetzt extrem wichtig. Wenn sie nicht glauben würden, würden sie sagen, ach, da spielt sich einer auf. Da macht sich einer wichtig. Na, oder vielleicht wären mehrere da gewesen mit Worten, die dann halt was sagen, die dann was sagen hätten sollen oder wollen. Ja, es gibt alles in diesen Situationen. Aber das war jemand, den man ernst genommen hat. Der war in Hörweite des Königs und der hat das Wort gebracht. Ihr müsst nicht kämpfen, der Herr siegt, aber zieht ihnen entgegen. Und das ganze Volk hat begonnen, Gott zu loben und zu preisen. Das ist Glaube, ihr Lieben. Sie haben das Wort gehört und das Wort haben sie geglaubt. Es war nicht so wie seinerzeit Israel vor Kanaan. Da sind Riesen drin, wir können nicht. Die haben gesagt, ja, wir können sehr wohl. Sehr gut, danke Herr, du bist mit uns, wir freuen uns. Dann haben sie miteinander beratschlagt. Jetzt pass mal auf was für einen fantastischen Schlachtplan die kamen. Die haben gesagt, jetzt wo der Herr für uns kämpft, müssen wir ja nicht kämpfen. Da müssen auch nicht in erster Reihe die Soldaten, die Lanzenträger und so weiter oder die Kavallerie reiten oder laufen, ja, sondern das können wir anders machen. Nachdem der Herr uns den Sieg gegeben hat, feiern wir den Sieg. Wir lassen die Lobpreiser vorauslaufen. Und das nächste ist, Jehiel, du hast doch das Wort bekommen. Du gehst uns allen voran. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, ja, natürlich. Und dann hat er sich seine Gitarre umgehängt, ja, und hat losgelegt. Oder wie auch immer das damals lief, ja. Auf jeden Fall sind ihnen die Lobpreiser entgegengekommen. Da walzt jetzt also die Armee an, der Feinde. Und Israel stellt sich auf. Noch ist kein Ton gefallen. Die feindliche Armee walzt an und Israel steht da und schaut. Und sie haben keine Angst. Sie haben keine Angst. Sie lachen. Sie sagen, der Sieg ist unser. Denn wir haben das Wort Gottes gehört und wir glauben es. Und jetzt passiert es. Jetzt fangen sie an, Gott zu loben. Und in dem Moment, in dem sie beginnen, Gott zu loben und zu preisen, steht im Wort Gottes, 2. Chronik, Kapitel 20, in dem Moment legt der Herr einen Hinterhalt gegen die Feinde. Das war kein Hinterhalt aus menschlichen Streitkräften, sondern Engelsstreitkräften. Plötzlich ist nämlich, als sie begonnen haben, ihr Lobpreis zu machen, die Verwirrung ausgebrochen unterm Feind. Das sind mir die liebsten Feinde, die verwirrt sind. Und dann haben die plötzlich begonnen, sich gegenseitig zu massakrieren. Und nachdem die einen gesehen haben, dass die anderen massakrieren, haben die gemeint, da helfen wir mit. Dann haben sich diese drei Armeen alles gegenseitig massakriert. Wie kommst du auf sowas? Wie kommt eine durchtrainierte Armee, die sieggewohnt ist, plötzlich drauf, sich gegenseitig zu vernichten? Naja, ich sag mal, es war sehr nützlich für die anderen. Denn die haben Lobpreis gemacht und haben die Musik dazu geliefert, die Filmmusik sozusagen. Ne? Da tobt also die Schlacht im Untergrund und die wum, 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 ne? Machen da die entsprechende Musik dazu. Und im Hintergrund flippt unser König Josaphat rum und alle anderen auch und ganz Israel ist begeistert. Und es ist noch nicht das Ende. Diese Armeen, die sind gekommen, um die Israeliten auszuplündern, um Juda auszuplündern. Aber es kommt jetzt ganz anders. Lies mal weiter, bis dann Richtung Ende des Kapitels kommst. Da ist es dann so, dass Josaphat und die Israeliten in dieses Lager hinuntergehen, beziehungsweise auf das Schlachtfeld gehen. Und jetzt sehen die, was da alles rumliegt und was das alles für schöne Sachen sind. Dann plündern die 3 Tage lang, 3 Tage, sammeln die Zeugs ein, das sie gar nicht, bis es gar nicht mehr tragen können. Die sammeln 3 Tage lang Beute ein. Also diejenigen, die sie bekämpfen wollten, sind selber bekämpft worden. Die haben sich selber bekämpft. Die sind von Gott bekämpft worden. Und haben alles, was sie zusammengerafft haben, zurückgelassen. Denn wenn du mal, wie gesagt, Raumtemperatur annimmst, lässt du alles zurück. Und es ist denen passiert. Die sind gestorben, überraschend. Und jetzt haben sie alles zurückgelassen. Und die Israeliten, die haben das Ganze dann eingesammelt und haben sich gedacht, schön, also vielen Dank, dass ihr da angeliefert habt. Wir beerdigen euch zum Dank. Na, ist doch prima. Die haben genau das gemacht, was ich gesagt habe heute. Ja, die haben gefastet und gebetet, sie haben aufs Wort Gottes gehört, sie haben dieses Wort einsinken lassen, sie haben dann richtig reagiert, sie haben es geglaubt, sie haben daraufhin gehandelt. Denn ich sage dir mal eins, wenn du in der vordersten Front die Musik hast und nicht die Soldaten und die anderen haben in der vordersten Front die Soldaten und nicht die Musik, dann bist du irgendwie im Glauben. Dann glaubst du als Musiker, dass dir nichts passiert. Und genauso ist es dann auch gekommen. So funktioniert Glauben, ihr Lieben. Ja, und jetzt haben wir uns das angeschaut. Amen. Amen. Okay, und ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, falls du noch nicht so den Sieg hast, Jesus in dein Leben einzuladen. Dann kriegst du den Sieg in dein Leben und dann geht's aufwärts mit dir. Also wenn du möchtest, ich gebe dir jetzt die Gelegenheit. Wir beten alle miteinander, lass uns die Augen zumachen und wir gehen von Herrn und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Siehst du, und jetzt bist du auf der Siegerseite. Amen.